Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir noch einmal an euch alle hier im Gemeindehaus, auch zu Hause an den Geräten, ob am Telefon, am Laptop, am Handy. Schön, dass ihr da seid. Die Struktur und die Hauptgedanken zur heutigen Predigt kommen aus einem Heft von Truth for Today. Und der Titel dieses Heftes ist Serving a Risen Savior. Also einem auferstandenen Herrn dienen. Und wir wollen uns ganz besonders zwei Verse anschauen aus dem ersten Petrusbrief heute. Und das Beste ist, wenn wir uns einmal ganz kurz nur vergegenwärtigen, der erste Petrusbrief. Was steckt da so alles drin? Das können wir natürlich nur anreißen. Wir alle kennen den Apostel Petrus. Und auch aus diesem Brief wird deutlich die Entwicklung, die er hinter sich gebracht hat. Wer wüsste nicht, dass Petrus derjenige war, der unseren Herrn verleugnet hat? Und der doch so sicher war, dass er zu Jesus stehen würde, egal was. Und Jesus fragte ihn, hast du mich lieb? Und er fragte ihn dreimal. Und auch im Weiteren, im Galaterbrief, lesen wir auch, wie Petrus zurechtgewiesen werden musste von Paulus. Aber wir lesen auch, dass er den Weg treu weiterging. Und wir haben heute schon so viel auch von Vergebung gehört. Und dass wir unwürdig sind, aber durch Christus ja würdig gemacht wurden. Und das ist eine Wahrheit, die hat Petrus verstanden. Und so ist es ja, kann es gar nicht unser echter Anspruch sein, jetzt fehlerlos durchs Leben zu gehen, sondern es ist wichtig, immer aufzustehen, wenn wir hinfallen. Das ist doch der Punkt. Denn keiner von uns kann den Weg so gehen wie unser Herr. Und Petrus hat der erste Petrusbrief ist deutlich später geschrieben, als jetzt zu der Zeit, als Christus gekreuzigt wurde. Und im 5. Kapitel weist Petrus auch darauf hin, ich der Mitälteste. Also er hat schon eine Entwicklung hinter sich. Er hat gelernt aus seinen Fehlern. Und er schreibt in seinem Brief an die in der Zerstreuung, an die, die nicht zu Hause sind, da wo sie sind. Er erinnert sie daran, was Christus für sie getan hat. Er erinnert sie, dass es darum geht, das Ziel des Glaubens zu erreichen, die Rettung der Seelen. Und er weist sie auch darauf hin, das ist eine ganz besondere Zeit, in der ihr lebt. Ihr habt Dinge erkennen dürfen, die vor langer Zeit prophezeit wurden und selbst Engel hätten gern gewusst, worum geht es bei all dem und konnten es nicht erfahren. Aber in der Zeit und auch für uns ist das vollbracht. Jesus Christus, er ist der Messias und er hat die Sünden der Welt getragen. Er hat vollbracht, was vor Anbeginn der Zeiten Gott geplant hat. Und daran erinnert er sie. Er erinnert sie an die hohe Berufung der Erlösten. Und er erinnert sie daran, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Und er erinnert sie daran, wie sie sich verhalten sollen in der Welt. Wie sie sich verhalten sollen in ihrer Ehe. Wie sie sich verhalten sollen auch in Verfolgungen. Ja, und wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir, dass unsere Zeit sich auch deutlich verändert und dass es für Christen deutlich riskanter wird, das sich dazu zu bekennen, was wir deutlich in der Schrift lesen. Die Werte, die Gott vermittelt hat, das, was Gott hat gesagt hat, das ist richtig. Wenn wir das heute so klar verkünden, dann können wir uns auch auf Probleme gefasst machen. Und Petrus weist auch auf Demut hin, wie wichtig das ist vor Gott. Und er weist uns darauf hin, passt auf, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja. Und wenn ich den Brief lese und die Zeit damals und das, was Petrus beschreibt, mir vor Augen führe und wozu er sie ermahnt in dieser Zeit, und wenn ich dann das vergleiche, die Zeit, in der ich jetzt lebe, das Land, in dem ich lebe, die Freiheiten, die ich habe, wie viel mehr gelten diese Ermahnungen auch für mich? Wenn er sogar die Christen, die in Verfolgung und in großer Bedrängnis stehen, darauf hinweist, steht zueinander, steht zu eurem Herrn, geht den geraden Weg. Und wie viel wichtiger ist das für uns, wo wir haben so viele Freiheiten noch und nutze ich diese Freiheiten? Dem auferstandenen Herrn dienen. Ich habe die Tage darüber nachgedacht, was heißt es denn? Ein Leben für Christus. Ein Leben für Christus. Und vielleicht ist das jetzt von den Worten her ein bisschen kleinkariert, aber ich denke, es ist ein Unterschied zu sagen, ich führe mein Leben für Christus und ich führe mein Leben mit Christus. Und der Unterschied ist, mit Christus zu leben ist auf jeden Fall wunderbar, zu wissen, dass der Herr bei mir ist. Ich kann mich auf ihn verlassen, alle Zeit. Er ist mit mir. Aber in meinem Kopf, wenn ich so daran denke, dann steht nicht das Kreuz vor mir, sondern dann habe ich quasi meinen besten Freund neben mir. Jemand, der mir hilft, mein Leben besser zu machen. Jemand, der mir hilft, ja, einfach alles gut hinzubekommen. Der mich durch die Schwierigkeiten hindurchträgt, der mich versteht. Und das ist auch so, dass wir auf Jesus blicken können. Aber wenn ich für Christus lebe, dann steht eben das Kreuz und dann steht mein Herr vor mir und ich schaue, was will eigentlich mein Herr von mir? Und wenn er neben mir steht, dann ist so mein Blick, ja, was möchte ich jetzt machen? Und mein Herr ist ja immer bei mir und dann hilft er mir schon. Also diese Blickrichtung und diese Blickrichtung wird deutlich und darauf will ich dann auch uns als erstes hinweisen im Kolosserbrief in Kapitel 3. Da geht es um die Pflichten der Hausgenossen, jetzt Frauen und Männer untereinander und dann auch zu unseren Kindern und dann die Sklaven, wie sollen die sich verhalten? Und bei all diesen Hinweisen schreibt dann Paulus, was ihr auch tut, in Kolosser 3, 23, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Und das, denke ich, ist der Unterschied, und darauf will ich mich selbst hinweisen, wenn ich sage, ich lebe mein Leben für Christus, dann will ich, was immer ich auch tue, von Herzen als dem Herrn arbeiten, für Christus und nicht für mich. Und wir wissen alle, dass es immer leicht ist, etwas zu sagen, und wie schwer ist es, etwas zu tun. Aber auch darum kommen wir zusammen, um uns darauf eben hinzuweisen. Und ja, wer kann sich da nicht selbst ertappt fühlen, wenn ich meine Einstellung prüfe, mache ich etwas, um von den Menschen gesehen zu werden? Mache ich etwas aus Eigennutz oder mache ich es als für den Herrn? Und das ist ein so großer Unterschied. Denn wenn ich es für den Herrn tue, dann erwarte ich hier keinen Dank, weil, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Wie wir am Mittwoch gelesen haben in Matthäus Kapitel 6, wo ja Jesus darauf hinweist, wie ist das mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die beten, stehen bleiben an den Hausecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Oder die Almosen geben, um von den Menschen gesehen zu werden. Was ist mit ihnen? Sie haben ihren Lohn erhalten. So sammeln sie sich keine Schätze im Himmel, weil sie haben ja ihren Lohn schon erhalten. Und ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen, das, was ich tue, von Herzen als dem Herrn zu tun. Wir lesen etwas den Zusammenhang im 1. Petrus Kapitel 4, und zwar die Verse 1 bis 11. 1. Petrus 4, 1 bis 11. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, was da schon alles so auch drin steckt, und ich hoffe, dass wir uns zum Teil auch wiedererkennen, wie es war, bevor wir unser Leben mit Christus gelebt haben und jetzt mit Christus leben. ist es uns vielleicht so gegangen, dass manche gesagt haben, Mensch, früher konnte man mit dir richtig Spaß haben. Da konnte man was unternehmen und jetzt bist du so ein Langweiler geworden. Das ist schon ein Kompliment. Wir wollen uns die Verse 10 und 11 etwas genauer anschauen. Und so kommen wir zu Punkt Nummer 1, nämlich, dass jedes Glied der Gemeinde, des Körpers, dienen soll. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Petrus weist hier ganz platt, ganz einfach darauf hin, dass jeder ein Diener sein soll. Wie jeder so dient. Ihr habt das etwas empfangen, so dient. Denkt mal einen ganz kurzen Moment darüber nach, was gibt es eigentlich alles so für Dienste? Vielleicht, wenn wir jetzt an die Gemeindeversammlung denken, fällt uns das als erstes ein, ja, wer leitet den Gesang? Oder wer predigt heute? Wer macht die Bibelstunde? Oder wer macht eine Kinder- oder eine Jugendstunde? Dann gibt es sicherlich auch so Dienste, die uns so ungern einfallen. Wer macht das Staubsaugen oder das Toiletteputzen oder ums Haus sauber machen? Oder wer räumt mal auf? Dann gibt es auch die Dienste, die andere machen. Geschwister besuchen oder Geschwister anrufen, Geschwistern helfen, füreinander beten. Und dann gibt es auch noch so die Dienste, das sollte auch noch jemand machen. Die frohe Botschaft weitersagen, einander belehren, sich umeinander kümmern, wie ist das in den Pausen mit Smalltalk, dass wir uns auch umeinander kümmern und einander Interesse zeigen. Und so ist es ja auch, wenn wir zum Beispiel hier zur Versammlung kommen. Wenn wir jetzt hier nur herkommen, wir beten Gott an und dann gehen wir wieder nach Hause. Und das ist alles. Dann ist das ein großer Gewinn, aber dann verkürzen wir das, was Gott auch für uns vorgesehen hat. Wir kommen ja auch zusammen, nicht nur um jetzt horizontal, nee, vertikal, um Gott anzubeten, sondern auch horizontal, um Gemeinschaft zu haben, um uns gegenseitig zu ermutigen. Und das ist wichtig und das ist auch ein Dienst, einander zu fragen, Mensch, wie geht's denn? Und von daher ist die Frage dann immer, bin ich jetzt eigentlich Zuschauer oder bin ich Mitspieler? Oder bin ich vielleicht, weil es ist ja gerade noch Fußballzeit, bin ich vielleicht Auswechselspieler? Ich stehe ja bereit, aber momentan spielen ja die anderen 11. Ja, aber vielleicht kann ich ja auch gar nichts. Und irgendwie, ich bin auch unwichtig. Also ich bin einfach ein Auswechselspieler und für den Fall, wenn ganz viele verletzt sind, dann komme ich vielleicht ins Spiel. Du bist jemand Besonderes im Leib Christi. Du bist jemand Besonderes im Leib Christi. Kannst du das für dich akzeptieren? Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, glaubst du, dass du für Jesus unwichtig bist? Oder glaubst du, dass du Jesus wichtig bist? Dass er nicht auch für dich ans Kreuz gegangen ist und sein Leben und sein Blut gegeben hat für dich? Also wenn das kein Zeichen dafür ist, dass du Christus wichtig bist. Und wenn ich sage, dass ich unbedeutend bin und auch nichts schaffen kann, ist das vielleicht eine Ausrede, um nichts machen zu müssen? Wir kennen die Vergleiche mit dem Leib. Im Römerbrief, Kapitel 12, im 1. Korinther, Kapitel 12, wie Paulus darauf hinweist, wie der Leib eben funktioniert und die unterschiedlichen Glieder einander eben benötigen, einander brauchen. Und so ist eben jedes Glied unverzichtbar, damit der gesamte Leib funktionieren kann. Und dafür haben wir jetzt leider nicht die Zeit, da in die Tiefe zu gehen, aber wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, dann lest 1. Korinther 12 und dann seht, wie Paulus doch darauf hinweist, es gibt nicht die Wichtigen und die Unwichtigen, sondern gerade die Unwichtigen scheinbar sind so wichtig. Und da ist genau der Blick auch, diene ich als dem Herrn oder diene ich als den Menschen? Muss ich ein Auge sein oder muss ich ein Finger sein? Ist mir das eigentlich wichtig? Ist doch eigentlich Schnurzpiepenhagen. Wenn ich dem Herrn diene, dann kann ich das als kleiner Finger tun oder als Auge oder was auch immer. Ist doch großartig. Tja. Und wie traurig ist das, wenn eben der Leib, wenn ein Glied fehlt. Könnt ihr euch vorstellen, auf welches Glied ihr am besten verzichten könntet? Vielleicht den kleinen Zeh oder den, nee, oder weiß ich auch nicht. Nee, irgendwie möchte ich eigentlich nicht. Aber so ist es auch doch mit dem Leib. Wenn ein Glied fehlt, dann merken das alle Glieder. Und leider ist es so, dass auch immer wieder Glieder den Leib verlassen. Und warum ist das so? Und was können wir tun auch, um das zu ändern? Und ich denke, ein erster Schritt könnte sein, dass auch jedes Glied zu einem dienenden Glied wird. Dass jeder Christ ein Mitspieler ist und kein Auswechselspieler. Und dass alle Geschwister aktiv sind. Das bringt uns zu Punkt Nummer 2, nämlich, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit. Gott hat euch etwas anvertraut, jedem von uns. Jedem. Und das sollen wir auch gebrauchen. Wir kennen doch wahrscheinlich alle oder die meisten auch das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Derjenige, der 5 hat und 5 dazugewinnt, er wird gelobt. Gut gemacht. Derjenige, der 2 hat und 2 dazugewinnt, er wird genauso gelobt, gut gemacht. Ihm wurde etwas anvertraut, der 5 hat, dem wurde mehr anvertraut, der wird aber nicht mehr gelobt, sondern einfach, der hat es genutzt. Preist den Herrn. Aber derjenige, der nur ein Talent hat, ja, nee, ich weiß, du bist so ein strenger Herr und irgendwie, ach, der hat es vergraben. Und das hat dem Herrn überhaupt nicht gefallen. Gut, vielleicht hat Petrus jetzt hier auch von besonderen Gnadengaben gesprochen. Im ersten Jahrhundert gab es dann auch noch ganz besondere Gnadengaben. Aber es gibt auch noch viele, die heute da sind. Und jeder Mensch hat natürlich auch ganz natürliche Begabungen. Oder auch besondere Talente oder eben auch angeeignete Fertigkeiten. Und auch das ist alles von Gott gegeben. Da hat keiner einen Grund drauf, stolz zu sein. Wenn Gott dir einen ganz starken und Körper gegeben hat, sodass du schwere Arbeit verrichten kannst, das ist auch ein Talent, eine Gabe. Dann setz es ein zu Gottes Ehre. Egal welche Gaben, egal was Gott dir gegeben hat, setz es ein. Ein Problem ist halt bei all dem wieder auch das, was wir so gelernt haben in unserer Kultur, worauf wir eben gucken sollen, auf uns und wie wir alles auch einsetzen, damit es uns dient und unsere menschliche Art, etwas zu beurteilen. Ja, es zieht sich wie ein roter Faden überall durch. So sind wir aufgewachsen. Wie groß ist das Gemeindehaus? Wie viele sind heute da? Oder ich gucke dann auf den Bruder oder die Schwester und die haben so viele Gaben und die können das viel besser als ich. Und ich setze mich wieder auf die Auswechselbank und da fühle ich mich auch eigentlich ganz wohl. Wenn wir an Paulus denken, wie Gott ihn gebraucht hat, was hat Gott auch zuerst mit Paulus machen müssen? Er musste ihm vor Augen führen, welch einen falschen Weg er gegangen ist. Und Paulus bekennt ja auch später, er schreibt ja, ich war der Erste unter den Sündern. Ich war der Größte unter ihnen. Er hat die Gemeinde verfolgt und Jesus sagt zu ihm, was verfolgst du mich? Und er hilft ihm, in die richtige Richtung zu gehen. Und ein Talent und alles, was ich habe, das mag mich gut aussehen lassen. Aber wenn ich es eben zur Ehre Gottes einsetze und darauf kommt es an, dann bekommt derjenige die Ehre, dem die Ehre gebührt. Und das sagt Paulus doch immer wieder, wie er auch an die Korinther doch schreibt und sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber das ist alles nichts. Gott hat das Wachstum gegeben. Gott sei die Ehre. Das ist ganz egal, wer das Evangelium weitergeht. Das ist ganz egal, wer euch getauft hat, ob das jetzt Kephas ist oder ist ganz egal. Was Gott dir gegeben hat, das hat er dir für einen Zweck gegeben. Und alle Teile des Körpers wirken zusammen und die erfüllen keinen Eigenzweck. Ich kann ja auch nicht meine Hand abschrauben und ich lege die da hin und dann arbeitet sie da so vor sich hin. Habt ihr schon mal eine Hand zum Einkaufen gehen sehen? Funktioniert nicht. Da ist der ganze Körper notwendig. Und so ist es eben auch mit uns. Damit der Leib vernünftig funktionieren kann, sind alle Glieder notwendig. Aber das noch etwas. Punkt Nummer 3, dass jedes Glied, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander. Das ist nochmal auch der Hinweis, einander. So wie die Glieder unseres Körpers doch auch gelernt haben, in perfekter Abstimmung zu arbeiten, müssen wir das auch lernen, das als Gemeinde zu tun. Und irgendwann im Leben haben viele von uns gelernt, vielleicht als wir noch ganz klein waren, da durften wir mal einen Nagel nehmen und einen Hammer und durften den irgendwo reinschlagen. Und dann haben wir ausgeholt, als wenn wir nur einen Schlag nehmen wollen und dann haben wir uns vielleicht unsere Finger getroffen und das war nicht so gut. Und dann haben wir gelernt, dass die Hand sagt, die Finger, Moment. Also wenn du das nicht vorsichtiger machst, ich halte den Nagel nicht mehr. Und das haben wir dann gelernt, dass wir nur leicht klopfen und bis der Nagel da drin ist und dann können wir die eine Hand wegnehmen und dann können wir mit Schmackes versuchen, den Nagel reinzuhauen. Und so ist es, wenn wir zusammenarbeiten, dann geht auch mal manches schief, wie der Körper eben lernen muss, einen Nagel reinzuschlagen, wie man schwimmen lernen muss. Das kann ich auch schlecht nur mit einer Seite machen. Da muss alles zusammenarbeiten. Oder wenn wir an komplizierte Sportarten denken, den Hochsprung zum Beispiel, wie kompliziert das ist, dass man über so eine Latte springt und so ist es für uns als Gemeinde auch. Wir müssen auch bei manchem geduldig sein. Und es gibt Rückschläge. Konnte jemand gleich Fahrrad fahren, setzt sich drauf und fährt los? Oder wie oft ist mal hingefallen. Und so müssen wir da auch geduldig sein, aber auch wissen, wir dienen einander. Wir dienen auch einander. Und wenn wir hier saugen, wenn wir hier die Hecke schneiden, Toiletten putzen, dann dienen wir einander. Und da fängt es dann wieder an, Vorsicht, arbeite ich als dem Herrn oder arbeite ich als den Menschen? Arbeite ich, damit jemand sagt, Mann, hast du wieder die Toiletten geputzt? Oder, oh, wer hat denn diese Woche das Gemeindehaus schon wieder so schön geputzt? Das müssen wir rausfinden. Und dann müssen wir das ansagen. Und natürlich wissen wir alle, dass wir auch Ermutigung brauchen. Und wir können auch auf der Seite runterfallen, dass wir auch auf keinen Fall etwas annehmen. Nein, 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 das war der Herr. Ich habe gar nichts gemacht. Aller Lobpreis dem Herrn. Und das ist so eine falsche Bescheidenheit, so ein falsches, Gott gebraucht dich. Und dann sag einfach, ja, habe ich gemacht. Schön, dass du dich freust. Ja. Ein Gedanke, wenn du dich heute bereit erklären würdest, ja, ich möchte in der nächsten Woche 2 Stunden dienen. Ich habe irgendwie Zeit oder die Zeit nehme ich mir, ich möchte einander dienen, ich möchte das, ja, machen. Möchtest du jetzt etwas machen, was dir besonders gefällt? Ja, das möchte ich machen. Nee, aber also... Wie wäre das, wenn du gesagt bekommst, das ist nötig? Bist du dann auch bereit, als dem Herrn zu dienen oder möchtest du dir lieber aussuchen, was dir gefällt? Ja, bin ich bereit, mich aus meiner Komfortzone zu bewegen? Bin ich bereit, auch meinen Blick auf das Dienen zu überdenken? Bin ich bereit, Gott zu dienen? Im Gebet haben wir das vorhin auch von Adam schon gehört. Und gesungen haben wir das auch. Mach mich zum Dienen bereit. Oder gebe ich Gott sowieso nur das, was übrig ist, nachdem alle meine anderen Interessen, nachdem ich die verfolgt habe. Und die Liste von Diensten, die ist so lang. Die ist so lang. Und wenn wir daran denken, jeder Bruder und jede Schwester hat doch einen weiten Weg hinter sich, bis sie zu Christus gekommen ist. Und was war denn am Anfang? Da war jemand, der war wahrscheinlich freundlich und nett und hat von Jesus erzählt. Also es gibt so viel, wo wir einfach kleine Dienste übernehmen können und die haben große Auswirkungen. Ja, gebrauche ich meine Gaben oder vergrabe ich mein Talent? Tja, mach mich zum Dienen bereit. Ja, und das nächste, als guter Verwalter, dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ja, im Epheser Kapitel 4, da lesen wir, da schreibt Paulus dann, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das sind auch besondere Dienste, die er gegeben hat, mit einer Zielrichtung zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Ja, ich denke, es ist Aufgabe der Gemeindeleitung, dafür zu sorgen, dass die Glieder gut zusammenarbeiten und dass die Aufgaben gut verteilt sind. Und ich denke, das haben wir in der Vergangenheit nicht gut gemacht. Wir haben auch noch keine biblische Leiterschaft. Und diese Unreife hat sich leider auch in den letzten Jahren deutlich gezeigt. Das ist traurig, aber so ist das. Und es hat sich eben auch immer wieder deutlich gezeigt, es ist nicht genug, zur Versammlung zu kommen und dann wieder einfach nur zu gehen. Es geht eben mehr als um mich. Und bin ich vielleicht da als kritischer Beobachter, anstatt meinen Nächsten zu ermutigen? Bin ich ein hingegebener Anbeter mit der richtigen Einstellung? Ich finde das Bild eines Orchesters immer auch ganz hilfreich. Und ein Orchester, wenn sich das am Anfang so einspielt, jeder stimmt sein Musikinstrument und spielt ein bisschen, das klingt ganz schauderhaft, wenn alle Instrumente so nebeneinander, aber wenn sie dann eben angeleitet werden, so zu funktionieren und das zu spielen, was sie spielen sollen, dann entsteht etwas ganz Wunderbares. Aber dazu gehört der Dirigent, der eben anleitet und sagt so und so. Und dazu gehören natürlich auch die Musiker, die geübt haben, die ihr Musikinstrument beherrschen und das dann auch einsetzen und tun. Ja, sind wir gute Verwalter? Aber der Punkt ist natürlich, ja, das zu erkennen und es eben dann auch zu ändern und daran zu arbeiten. Denn das ist auch etwas Biblisches. Ich meine, Paulus schreibt an Titus und sagt, wie es halt mangelt, du sollst in jeder Gemeinde Älteste einsetzen. Das war halt dann damals, da mangelte es auch. Also das ist, und bei den Korinthern, wir nehmen ja die Korintherbriefe durch, da stehen uns ja manchmal die Haare zu Berge. Also das ist, da sind wir in guter Gesellschaft, das ist halt so. Aber wir müssen ja nach vorne gucken, das ist der Punkt. Und so wollen wir doch auch als nächstes nach der Gabe und aus der Kraft, die Gott gibt, dienen. Und wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Also manche haben eben auch die Gabe zu reden, zu lehren und zu predigen und haben die große Verantwortung, die Bibel auch zu studieren und alles dran setzen, dass das ist, was Gott sagt. Nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Wie oft habe ich das auch erlebt? Ich versuche aus eigener Kraft und eigentlich kann ich jetzt nicht mehr, aber ich schaff's da nochmal. Ja, aber bitte ich Gott um Kraft? Oder habe ich dann auch irgendwie die Erkenntnis zu sagen, ich kann es nicht mehr? Gott, wenn du es nicht übernimmst, dann ja, mit meiner Kraft ist eh schnell Ende Gelände. Aber wenn ich auf Gott schaue und auf ihn vertraue, dann ist ja auch wieder gleich mein Blick. Wem diene ich? Dem Herrn oder diene ich, damit jemand sagt, Mensch, das ist aber toll und das hast du auch noch gemacht. Ja, ist der Fokus auf Gott? Also der Blick, ist die Blickrichtung, ist die auf Gott oder ist sie auf meine Ergebnisse? Und das Gleichnis vom Sämann sagt uns, wenn ich aussehe, dann habe ich meine Arbeit getan. Gott gibt das Wachstum. Meine Ergebnisse, die kannst du vergessen. Das ist schön, wenn Gott uns segnet, dass wir Ergebnisse sehen dürfen. Wunderbar. Es ist nicht schön, wenn man an den Kindern oder an den Enkelkindern sieht, wie manches Frucht gebracht hat, wie sie die Werte, die wir versucht haben, ihnen mitzugeben, wie das auch aufgeht. Aber da haben wir keinen Anspruch drauf. Also ist mein Fokus auf Gott, das zu tun, was ich tun soll. So soll es sein. Und ja. Und wenn ich nicht mehr kann, Gott kann. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, jetzt wie vor 14 Tagen, als wir kurz darüber sprachen, Philipper 4,13. Was heißt denn das, wenn Paulus schreibt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt? Oder mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und so weiter. Dann geht es darum, in der Not, Paulus hat gelernt, auf Gott zu vertrauen. Überfluss zu haben, Mangel zu leiden, das hat er gelernt. Und der Fokus, der muss eben auf Gottes Kraft sein. Ja, und bin ich bereit, mich gebrauchen zu lassen oder verweigere ich mein Talent, weil es einfach zu gering ist? Soll Gott jemand gebrauchen, der es besser kann? Wenn ich das sage, ja, dann versage ich meinen Dienst. Gott will mich gebrauchen mit dem kleinen Talent, was er mir gegeben hat. Das ist, als wenn der kleine Finger dann sagt, ja, so, ich kann eh nichts Vernünftiges, die anderen sind viel kräftiger, wie die zusammenarbeiten. Und der lässt dich hängen. Was meint ihr, was der im Weg ist? Wenn der einfach immer nur so rumhängt. Ja, und wer dient, der möge aus der Kraft Gottes schöpfen, damit er nicht ermatte und damit Gott verherrlicht werde. Damit Gott verherrlicht werde. Durch Jesus Christus. Und so müssen wir eben auch jungen Geschwistern ein Vorbild sein und ihnen eben auch zeigen, was heißt es, Teil der Familie zu sein und jungen Geschwistern eben Teil, ja, eines Leibes, der eben zusammenarbeitet. Vielleicht sollten wir über jede Tür außen dran schreiben, Dienstboteneingang. Dienstboteneingang. Da, im Garten, wenn wir reinkommen, wir sind Dienstboten. Und über der Tür, sie betreten jetzt das Missionsfeld. Das wäre vielleicht ganz hübsch. Wissen wir, aus welcher Tür wir rausgehen? Wir haben eine Arbeit. Und wenn wir reinkommen, wir haben auch eine Arbeit. Ja. Vielleicht haben wir manchmal die Vorstellung gehabt oder die Idee, wir brauchen einfach nur einen tollen Prediger oder wir brauchen einfach nur jemanden, der eine ganz großartige Gemeindearbeit macht und dann wird es schon irgendwie alles besser. Aber was wir wirklich brauchen, das sind Geschwister, das sind wir alle, das sind Glieder, die mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hat, Gott dienen. Wir alle sind berufen. Jeder von uns. Und die Gemeinde ist der Übungsort für unseren Dienst als Christen. Und ich denke, wir Brüder müssen einen besseren Job machen als bisher in der Leitung unserer Ortsgemeinde. Aber ein jeder von uns ist dazu aufgerufen, dem Leib zu dienen. Und nochmal, warum? Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und als Fazit und als Überleitung dann für nach der Pause, für unsere Predigt-Nachbesprechung. Wie können wir diese Zusammenarbeit und auch diese Einheit, dieses Miteinander fördern? Wir müssen gemeinsam als dienender Leib funktionieren und uns auch in Liebe umeinander kümmern. Und wenn wir eben auch als Diener Gottes unsere Gaben in seinem Orchester einsetzen, dann werden wir, und Gott ist treu, er kann sich nicht verleugnen, unser Herr ist treu und er gibt uns die Belohnung, er hält sie für uns bereit. Und wenn unser Blick eben auf Gott und auf den Himmel gerichtet ist, dann können wir auch mit den Enttäuschungen dieser Welt und mit den Enttäuschungen, die wir untereinander uns immer wieder bereiten, ganz anders umgehen. Und das ist schwer, aber das ist der Weg, der eben nur gelingen kann, wenn ich meinen Blick auf meinen auferstandenen Herr richte und alles zu seiner Ehre tun möchte. Möge er uns auf dem Weg segnen und behüten. Amen.